Ein Heerlager umschloss das römische Kastell von Vindolanda, das dort im Schatten des Walls stand. Ein verirrter Wanderer hätte es wohl für eine Belagerungsarmee gehalten, für eine Horde von Barbaren, die gekommen waren, um das Imperium mit Krieg zu überziehen. Denn das flackernde Licht der Lagerfeuer fiel auf die kalten, harten Augen erfahrener Schlechter, auf Tätowierungen von Wölfen und Drachen und Adlern, auf pirschende Raubtiere. Dies waren keine Soldaten der römischen Legionen, es waren Sarmaten, nomadische Krieger, die sich seit Jahrhunderten gegen die Grenzen des Reiches geworfen hatten, immer hungrig nach Eisen und Gold und Blut. 5000 von ihnen waren dort im Schatten des Walls versammelt, eine Macht, gegen die nur wenige Feinde bestehen konnten. Sah man jedoch genauer hin, so konnte man die Anzeichen von Scham und Unterwerfung erkennen, die schwer auf ihnen lasteten, die müde Reglosigkeit, mit der sie im Gras hockten, die hängenden Schultern und schlaffen Kiefer. Keine Waffen trugen diese Sarmaten, auch wenn einige von ihnen Äste zu Messern oder Schwertern geschnitzt hatten, wie ein Kind ein Stöckchen zu einem Spielzeug formen mag. Bloße Schatten von Waffen, die ihnen ein Mindestmaß an Beruhigung verschafften, denn es war ein Zustand der Schande, so entwaffnet auszuharren. Und wo in der Vergangenheit rings um ihre Feuer stets große Gesänge zu hören gewesen waren, Lieder über Liebende und Helden, voll von Lachen und Poesie, saßen sie jetzt stumm da, die Zungen von ihrer Schmach gebunden. Nur hier und da flüsterten einige Männer untereinander. Immer wieder fielen die gleichen Worte, wie Gebete an ihre Götter. 25 Jahre, hieß es. 25 Jahre, dann dürfen wir endlich nach Hause zurück. Denn dieser Gedanke, so schien es, war alles, was diesen Männern noch blieb. Verloren die große Freiheit der weiten Steppe, verloren der verwegene Kreislauf von Fäden und Beutezügen, in dem sie Ehre erlangten. Nur noch das langsame Abarbeiten ihrer Schuld, Jahr für Jahr, bis sie endlich ihre Heimat wiedersehen durften. Rings um die Feuer hockten sie in großen, versprengten Gruppen, teilten Wärme und Gesellschaft. Denn die Sarmaten taten nichts allein, hatten keine Geheimnisse voreinander. Alles wurde mit dem Stamm und der Sippe geteilt, denn diese Männer und Frauen waren durch Blut verbunden oder durch die Eide, die sie auf ihre Klingen ablegten. An einem der Feuer aber saßen nur zwei Männer. Der eine von ihnen hatte rot-goldenes, von wenigen silbrigen Strähnen durchzogenes Haar, und sein Bart war nach dem Vorbild des Kaisers geschnitten. Er war das Ebenbild eines römischen Soldaten. Der andere Mann trug die Lederhose und den gegürteten Mantel der Steppe, hatte kupferfarbene Haut und schwarzes Haar und frische, zerklüftete Narben im Gesicht, unter denen sich die durchtrennten Linien alter Tätowierungen abzeichneten. Ein geschupptes Untier mit gewundenem Leib, zerschnitten von den frischen, weißen Spuren einer Klinge. Bezwinger und Bezwungener saßen gemeinsam an diesem Feuer und teilten sich einen Weinschlauch, als wären sie Brüder. Dann und wann ertönten leise und gedämpft Hörner oder Trommeln in der Nähe. Lange Zeit saßen die beiden in geselliger Stille da und schürten abwechselnd das Feuer. Schließlich schaute der Römer auf.
»Spricht irgendwer noch von Meuterei?« fragte er.
»Mir ist nichts zu Ohren gekommen«, sagte Kai. Er führte die Hand zum Feuer und prüfte die Hitze. »Jetzt, wo wir fast am Ende der Reise angelangt sind, werden sie ruhiger.« »Ich dachte, es würde Ärger geben, nachdem die neuen Vorräte eingetroffen sind. Verrottetes Fleisch und verdorbenes Getreide.« Kai zuckte mit den Schultern. »Die Pferde sind wohlgenährt. Das ist alles, was mein Volk kümmert. Was sollte es Männern, die in Schande leben, ausmachen, dass sie verhungern?« Abermals Stille, und im Licht der Flammen betrachtete Kai den Mann, mit dem sein Schicksal untrennbar verbunden war. Der Römer trug einen dieser nicht enden wollenden Namen, die sein Volk so schick fand. Für die Sarmaten aber war er ganz einfach Lucius oder, wie er manchmal genannt wurde, der große Anführer. Ein Mann, der während der Kriege in der Steppe fern im Osten in Kais Gefangenschaft geraten war und durch seinen Mut mit dem Schwert die Freiheit wiedergewonnen hatte. Ein Mann, der mit seinem Kaiser einen Frieden zwischen ihren Völkern ausgehandelt und so die Sarmaten vor dem Untergang bewahrt hatte. Allerdings zu einem hohen Preis für sie beide. »Es war ein langer Weg«, sagte Lucius, als hätte er Kais Gedanken gelauscht. »Und ein beschwerlicher für dein Volk, ich weiß. Aber morgen bekommt ihr eure Waffen zurück. Ihr könnt wieder Krieger sein.« »Du klingst wie jemand, der sich selbst von etwas überzeugen will«, sagte Kai. »Du glaubst, ich lüge dich an?« »Ich glaube, dass Krieger einen Feind brauchen, den sie bekämpfen können.« Er schirmte die Augen ab und schaute sich demonstrativ um. »Hier sehe ich aber niemanden.« Lucius deutete in Richtung des Walls, dieser schwarzen Linie, die sich vor dem Horizont abzeichnete. »Und glaubst du, das da ist grundlos gebaut worden?«
»Ja«,
Kai grinste säuerlich. »Zweifellos lebt dahinter ein Volk von Riesen. Deshalb ist dieses Land auch halb verlassen, und man schickt verhungernde Leute her, um diesen Steinhaufen zu bewachen. Was für Helden wir sein werden!« Lucius schwieg. »Wir haben die Gerüchte alle gehört«, fuhr Kai fort. »Und du hast es nie in dir gehabt, überzeugen zu lügen. Man hat uns nicht zum Kämpfen hergeschickt. Wir sollen verrotten und vergessen werden. Aber man hat uns einen Krieg versprochen.« Der Römer verzog das Gesicht. Der Mann war wütend auf sich selbst, so kam es Kai vor. »Manch einer wäre dankbar für Frieden«, sagte Lucius dann, »statt nach Krieg zu gieren. Ich kenne viele Legionäre, die den Wall dem Danubius vorziehen würden. Es ist nicht das, was uns versprochen wurde.« Lucius schüttelte den Kopf. »Manchmal klingst du wie ein Kind, wenn du von diesen Versprechen sprichst. Wie ein Mann, der erwartet, dass man sich an einen Eid hält, der auf die Klinge abgelegt wurde.« Wieder Stille, bis auf das Knacken des Feuers. Beide wussten, dass Kai die Wahrheit sagte. Fern im Osten hatte man ihnen etwas versprochen. Als sich ein römischer General in Ägypten aufgelehnt und zum neuen Kaiser erklärt hatte, hatten die Sarmaten gegen ihn ins Feld ziehen sollen, in den größten aller Kriege. Seine Rebellion aber war vorbei gewesen, noch ehe sie wirklich begonnen hatte. Der Kopf des Verräters von einem der eigenen Zenturionen abgeschlagen, wie ein Stück kostbaren Fleisches gepökelt und in Tuch gewickelt und dem Kaiser von Rom als Geschenk zugesandt.